mich sehr verehrte Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zur vierten Folge vom Podcast 100 fürs Baselbiet. Mein Name ist Beat Reutersberger, ich bin Geschäftsleitungsmitglied bei der BLKB und verantworte den Geschäftsbereich Unternehmenskundenberatung. Ich freue mich sehr, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. In diesem Podcast lassen wir Unternehmerinnen und Unternehmer zu Wort kommen, die ihren Weg gegangen sind und wollen herausfinden, wie sie die Herausforderungen bei der Firmengründung und darüber hinaus gemeistert haben. Mein heutiger Gast, und da freue ich mich sehr, ist Anastasia Hoffmann. Sie ist Mitgründerin von Kytro und wir reden heute zusammen über frische Ideen und faule Früchte. Anastasia, ganz herzlich willkommen.
Hallo, merci.
Anastasia, nochmal vielen Dank, dass du den Weg auf Liestal auf dich genommen hast, aus der Westschweiz, respektive aus Zürich, auch wo du heute angereist bist. Vielleicht eine Frage zum Einstieg, die genau auch auf das Thema von Kytro abzielt, eben dass Früchte können faulen oder Gemüse, das kann passieren. Ich selber lebe in einem Haushalt mit drei Damen, meine zwei Töchter und meine Frau. Das heisst, auch bei uns wird immer wieder mal etwas weggeworfen, mit Ausnahme von unserem schlecht erzogenen Kater. Da ist immer alles auf, aber bei uns passiert das eben leider auch. Wann hast du das letzte Mal persönlich etwas müssen weggehen, das du nicht hast können fertig essen?
Ja, es passiert natürlich auch im Alltag. Ich probiere es sehr zu vermeiden. Also, wenn ich eben in Zürich bin und eigentlich alles so geplant ist, dann nachher ist es kein Problem bei mir, Food Waste. Also wir haben auch ein Gefrierfach. Das ist immer sehr nützlich bei so Last-Minute-Decisions. Also bei mir ist vor allem das Brot meistens, wo dann langsam hart wird, aber dann kann man es schnell einfrieren. Und das ist eigentlich kein Problem. Letztes Mal, als ich wirklich was weggeschmissen habe, was mir weh gemacht hat, war in der Ferien gewesen, und dann haben wir es schlecht geplant mit dem Essen und am Schluss einfach zu viel gehabt, nicht können alles fertig essen und dort haben wir dann müssen ein paar Sachen entsorgen. Das hat mich dann persönlich sehr gestört, natürlich.
Klar, also du gehst auch selber hart mit dir ins Gericht, was das anbelangt. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, ist am Schluss auch eine Planungsaufgabe, auch im Privaten. Und das fängt nicht erst mit dem Verzehr an, sondern auch mit dem Einkauf, wo man, denke ich, auch muss daran umplanen, oder was will man dann effektiv auch verzehren und verwenden. Oder? Mit Kytro wollt ihr Food Waste in den Restaurants reduzieren. Wir haben für das einen intelligenten Abfalleimer entwickelt. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen genauer erklären oder unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wie das funktioniert?
Ja, also es handelt sich eigentlich, das Produkt selber, es besteht aus mehreren Teilen. Einerseits kann man sich das vorstellen, es ist eine Waage, wo man jeder Gastronomiebetrieb kann seine grüne Tonne quasi auf die Waage draufstellen. Darüber hängt so eine, oder auf einem Stab ist so eine Art das IoT, Internet of Things Gerät. Also es sieht eigentlich aus wie eine Strassenlaterne, wenn man es ehrlich nimmt. Und dort hat es eine Kamera drin. Und jedes Mal, wenn der Gastronom oder in der Küche etwas entsorgt wird, und da geht es jetzt wirklich nur um Food Waste selber, macht es ein Foto, nimmt das Gewicht und wir schicken dann die Daten direkt in unsere Cloud, wo wir mittels Bildanalyse und Machine Learning herausfinden können, was ist jetzt gerade weggeschmissen worden. Und so erheben wir die Daten voll automatisch für unsere Kunden. Sie kriegen dann einen Zugang zu einem Dashboard, wo sie genau sehen, wie viel ist von was weggeschmissen worden, was sind die Ursachen gewesen. Welche Menüs zum Beispiel sind nicht gut angekommen, wo haben sie überproduziert und so weiter. Und dadurch können sie nachher ableiten, okay, da sind jetzt Prozesse, irgendwie müsste zum Beispiel hier angepasst werden oder wir tun unser Menü ein bisschen anders designen und so weiter und können dadurch nachher Food Waste einsparen und sparen natürlich dann auch Geld dazu.
Super, alles klar, ganz herzlichen Dank für die Erläuterung. Also allein eben durch die Messung von der Lebensmittelverschwendung oder kann man eigentlich noch nichts vermeiden, grundsätzlich. Oder? Und du hast gesagt, eben, ihr könnt das in Form von Daten auch einen Nutzer eigentlich zur Verfügung stellen. Oder? Was passiert im Anschluss nachher mit diesen Daten? Behaltet ihr die bei euch oder wie geht ihr da weiter vor?
Nein, also die Daten, die werden eben, wie gesagt, über das Dashboard dem Kunden zur Verfügung gestellt. Was sie noch konkret damit machen können, ist einerseits sich eben einloggen, das anschauen. Wir bieten auch einen Service von unserer Seite an, eine Art Customer Success Service, weil wir Kunden mit diesen Daten nicht allein wollen. Die einen wissen sehr genau, was sie damit machen können, die anderen sind wie fast schon ein bisschen überfordert, würde ich sagen, je nachdem. Es sind sehr viele Daten und sind auch Daten, die sie bisher noch nie gesehen haben. Und das kann dann auch ein bisschen überfordernd wirken. Und da unterstützen wir sie eigentlich auch, um einfach sie durch das Dashboard zu guiden. Es hat auch verschiedene Funktionen, wie Zielsetzungsfunktionen, wo sie können auch eigene oder einzelne Artikel hervorheben und dann über mehrere Monate quasi verfolgen. Und so sehen sie dann, okay, jetzt fokussieren wir uns auf die Top 3 Artikel, verfolgen die oder folgen denen und den Massnahmen spezifisch für die Artikel ergreifen und schauen, was ist denn passiert zum Beispiel. Ja. Und bei dem Prozess helfen wir den Kunden auch.
Super, alles klar. Also ihr seid auch permanent im Austausch mit euren Kunden und Nutzern, wenn sie allenfalls weitere Informationen möchten oder in verdichteter Form zur Verfügung gestellt bekommen, sind ihr auch in der Lage, natürlich das Dashboard können anzupassen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, super, toll. Jetzt kannst du dich, wenn wir in die Gründung zurückgehen, oder kannst du dich an den Moment erinnern, wo du und deine Businesspartnerin, Naomi McKenzie, entschieden haben, hey, jetzt, wir haben eine Idee, wir kommen gut aus miteinander und jetzt gründen wir ein Startup.
Ja, es war eigentlich ein längerer Prozess gewesen. Es ist nicht einfach so von heute auf morgen entschieden worden. Wir haben zusammen an der Hotelfachschule in Lausanne studiert und kennen uns eigentlich vom Studium her. Haben zusammen auch ein Praktikum, dann machen wir so verschiedene Praktika. Und eins haben wir zusammen gemacht in Miami, wo wir auch zusammen gewohnt haben, in der gleichen Firma. Und dort sind wir wirklich gut befreundet, dann auch Heiko. Und haben dann die Idee während dem Studium schon gehabt. Es ist so eine Challenge gewesen auf dem Campus, wo so quasi, man hat sich müssen überlegen, eben Sustainability, Waste Management in 2025, wie man sich das vorstellt. Und ja, so sind wir eigentlich dann auf die Idee gekommen und dann ist es aber trotzdem noch, dann sind wir erst 2016 sind wir fertig gewesen und haben dann gefunden, wir möchten das weiterverfolgen und haben mit angefangen, mit Kunden auch zu reden und auch noch nicht so genau gewusst, okay, wird das überhaupt etwas werden? Ist Technologie überhaupt so weit? Kann man das umsetzen? Und dann erst im Dezember, also eigentlich fast ein Jahr nach der Competition in der Uni, haben wir dann mit einem Kunden geredet, der dann gesagt hat, hey, ich möchte das ausprobieren. Und dann haben wir gemerkt, okay, jetzt müssen wir aber wirklich das, also wir haben einfach nur ein Factsheet gehabt, wir haben nichts sonst gehabt, die ganze Technologie, nichts. Und dann haben wir gefunden, okay, jetzt müssen wir uns aber wirklich dran setzen, dass der im April dann kann anfangen messen, das war im Dezember 2016.
Ja. Also sind aus der guten Idee eigentlich, plötzlich damit konfrontiert, gesehen, hey, jetzt müssen wir liefern, oder? Und wie sind ihr dann bei der Gründung nachher vorgegangen? Also das ist ja mehr als nur dann aus einem Stück Papier ein Produkt machen, oder?
Ja, also dann hat man, so jetzt eigentlich angefangen mit dem ersten Kunden, haben wir gewusst, okay, das machen wir jetzt. Und dann ist trotzdem nochmal fast ein Jahr gegangen, bis wir dann wirklich effektiv die Firma gegründet haben. Wir haben auch gewusst, wir sind auf Investoren angewiesen, wir möchten eigentlich eine AG gründen, braucht man aber ein bisschen Stammkapital, was man halt nicht hat, wenn man gerade aus der Uni kommt. Und so haben wir auch angefangen, eben nach Grants zu schauen, Preisgelder und im Laufe von eben dem ersten halben Jahr wirklich auch das Geld so können einsammeln, dass wir nachher können, die Firma damit gründen können.
Ja, super. Und ich meine, ihr habt aber immer natürlich den Gastromarkt oder grösste Restaurant und Küchen im Visier gehabt, oder? Du hast gesagt, ihr habt quasi einen als Standard gehabt zum Starten. Wie sind die weiteren Rückmeldungen gewesen denn aus der Gastroszene?
Ja, wir sind eigentlich von dem her, haben wir Glück gehabt, weil wir aus der Gastronomieindustrie gekommen sind, haben wir halt ein grosses Netzwerk auch und die EHL, eben die Uni, ist auch sehr bekannt für ein starkes Alumni-Netzwerk und so haben wir auch unsere ersten Kunden können akquirieren oder finden. Ist wirklich durch unsere Kollegen gewesen, die in irgendwelchen Betrieben geschafft haben oder Firmen, wo wir dann einfach können anrufen, hey, können wir mal vorbeikommen, euch das zeigen und so sind wir eigentlich, haben wir so wie den ersten Fuss dann in der Industrie auch drin gehabt und so auch die Kundenrückmeldungen können sammeln.
Spannend, also dann haben wir quasi das Vertriebsnetzwerk zum Starten, haben wir aus der Uni, aus der Hotelfachschule können mitnehmen und daraus können Kontakt generieren. Das ist spannend, das ist wirklich toll auch für eine Hochschule, dass sie so etwas zur Verfügung stellt, das ist sicher ein Mehrwert, auch im Vergleich mit anderen Hochschulen. Toll. Du hast es erwähnt, oder, für die Entwicklung des Produkts schlussendlich ist nicht nur Technologie notwendig gewesen, der intelligente Abfallheim, sondern auch Geld. Oder? Du hast es angedeutet gehabt, ihr habt euch schon früh überlegt, dass ihr Geld braucht. Wie sind ihr konkret vorgegangen bei der Suche nach Finanzierungsmitteln?
Ja, eben angefangen hat es eigentlich mit einem Acceleration-Programm hier in der Schweiz, wo wir geschaut haben, was gibt es für Möglichkeiten, weil die kommen ja oft mit Coaching und eben so Trainings und Mentoren und das haben wir auch gebraucht am Anfang. Wir sind, wie gesagt, eigentlich recht frisch aus der Uni gekommen und in unserer Uni haben wir jetzt nicht gross etwas über Entrepreneurship gelernt. Und darum ist das eigentlich ein guter Start gewesen. Und da haben wir dann mit Climate Kick sehr Glück gehabt. Das ist zwar von der EU gefundet, aber in Zürich haben sie einen Sitz. Und die tun auch sustainable oder so nachhaltige Startups eigentlich fördern in so gewissen so Step-Programm eigentlich, wo du dann auch Mentoren kriegst. Und so sind wir zu unseren ersten 100.000 Euro eigentlich gekommen. Haben sie dann in einem Vitas Acceleration Programm und haben wirklich eigentlich das Recht genutzt, das Ecosystem da jetzt in der Schweiz, aber auch in Deutschland, wo wir sehr viel Support gekriegt haben. Eben auch Venture Lab, muss man sich erwähnen, Kickstart, Climate Kick, wie gesagt, Booking.com hat uns unterstützt. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten für Startups zum Glück, wo eben in diesem Anfangsstadium Unterstützung kriegst.
Mhm. Super, also eben, das ist etwas, was wir auch immer wieder versuchen, darauf hinzuweisen. Vielen Dank auch für die spannenden Ausführungen, oder? Weil es gibt relativ viele Finanzmittel, man muss sich halt einfach auch versuchen, dann zu positionieren, und die haben sicher auch im Bereich von der Sustainability von Anfang an eigentlich im Konzept, dass auch drinnen geht, dass die Recht dort können, drinnen positionieren, oder? Jetzt, ihr seid auch Teilnehmer von unserem Programm 100 fürs Baselbiet, ihr seid mit dem Firmensitz in Renault, im Kanton Waadt, daheim, du bist selber in Zürich daheim, wie sind ihr auf uns aufmerksam geworden?
Ja, wir haben eigentlich durch die Swiss Innovation Challenge 2019 sind wir auf euch gekommen. Wir haben dort an dem Programm mitgemacht, dadurch auch eben das Team von der Swiss Innovation Challenge kennengelernt. Ihr arbeitet ja auch mit der Fachhochschule Nordwestschweiz zusammen. Und so sind wir auf euch gekommen und haben dann, wo wir im Finale gewesen sind von 100 für das Baselbiet, glaube ich, erst mal dann gehört, dass es da eine Finanzierungsmöglichkeit gibt. Das ist sehr gutes Timing gewesen, weil wir im Dezember dann gerade, das ist im November gewesen, und wir im Dezember eigentlich gerade eine Finanzierungsrunde wollen abschließen, so eine Art Bridge Round, und das hat dann gerade ganz gut gepasst.
Super, also haben wir auch ein bisschen Glück gehabt, dass wir euch dort haben gewinnen, oder? Vielleicht noch ein bisschen Einblick nochmal fürs 100 fürs Baselbiet. Was schätzt ihr am Programm als Kaiju, als Unternehmung?
Für uns ist eigentlich wirklich, also wir haben eben davon gehört und gefunden, es ist auch ein cooles Programm, das ihr hier aufzieht. Auch vor allem erfrischend, dass eine Bank halt auch Darlehen an Startups mit guten Konditionen ausgibt, das muss ich auch sagen. Das hat uns sehr überrascht am Anfang. Also, hey, ist das jetzt wirklich gerade passiert? hat uns wirklich sehr gefreut. Und eben das Netzwerk, das wir jetzt auch hier haben, wir sind jetzt weiterhin auch im guten Kontakt noch mit der Fachhochschule Nordwestschweiz, wo wir ab und zu so bei Entrepreneurship-Modul einen Vortrag halten dürfen. Und einfach das Netzwerk schätzen wir sehr und die Unterstützung, die wir von euch erhalten haben bis jetzt.
Super, ganz herzlichen Dank. Das ist natürlich auch die Ambition vom Programm selber, dass man verschiedene Komponenten miteinander verknüpfen kann. Oder? Also nicht nur Geld, sondern halt eben auch Begleitung und Coaching. Das Netzwerk, das du erwähnt hast, wegen dem auch die drei Partner mit uns oder neben uns noch die Fachhochschule und auch die Standortförderung Basel-Land, für den Fall, dass der Vorrenner mal doch noch hier in der Region möchte kommen, wenn er da natürlich schon der eine oder andere Kunde auch begleiten darf. Jetzt vielleicht zu einem bisschen ernsteren Thema, etwas, wo wir uns leider alle damit müssen auseinandersetzen im Moment und auch der Grund, warum wir Masken anhaben, der Impact von Covid. Ihr hättet euch wahrscheinlich trotz allem eine bessere Branche aussuchen als Gast- und Restaurationsbetrieb, wo zum Teil jetzt mit starken Zwangsschliessungen konfrontiert sind. Oder, wie geht es euch heute unter dem Impact von Covid? Was hat das bei euch ausgelöst?
Ja, ich glaube, am Anfang war halt sehr viel Unsicherheit gewesen, in der ganzen Branche, ich glaube global auch. Also alle haben es ein bisschen überrascht, die Situation. Auch für uns, wir haben natürlich gemerkt, unsere Kunden sind verunsichert gewesen, haben müssen zumachen. Also da haben wir ganz klar rechte Einbrüche gehabt in den Verkaufszahlen und auch über die Ziele für 2020 zum Beispiel auch nicht erreicht, ganz klar. Auf der anderen Seite haben wir auch gesehen, hat sehr viel Positives gebracht. Und ich bin jetzt fast schon am Punkt, wo ich sage, für uns, für die Firma hat es eigentlich fast... ist wirklich sehr eine Chance, ist zu einer Chance geworden, im Sinn von, dass wir dadurch eine Pause gekriegt haben von dem Plan, wo wir drin gewesen sind eigentlich, und haben mal müssen uns überlegen, okay, was sind eigentlich unsere Risiken, von wem sind wir abhängig, je nachdem eben vom Hersteller von der Vogue, wo in Wuhan schafft zum Beispiel, wo dann die Vogue einfach natürlich nicht gekommen sind, und so weiter, und haben unsere Abhängigkeit eigentlich so können in den Griff kriegen und haben recht viel jetzt seitdem geändert, also können schnell reagieren, um die Risiken auch zu mitigieren. Auf der anderen Seite können wir an der Firma selber arbeiten, nicht in der Firma. Also im Sinn von, wir können mal schauen, okay, sind wir überhaupt ready zum Skalieren, sind der Prozess parat, was müssen wir automatisieren. auch im Sales-Prozess, im Customer Success, in the Journey und so weiter. Und da haben wir recht viel auch da können Zeit investieren von unserer Seite. Und das Tech-Team hat natürlich auch mehr Ruhe gehabt, weil weniger Installationen stattgefunden haben und sie haben können schneller in der Produktentwicklung dann und im R&D arbeiten.
Super, also extrem spannend. Dankeschön vielmals für die Insight auch. Oder? Das ist etwas, was wir in der Diskussion mit Gründerinnen und Gründern immer wieder feststellen. Oder? Man hat einen Plan, der relativ linear sich auch durch einen Businessplan durchzieht. Und plötzlich passiert etwas und dann ist man mit ganz anderen Themen konfrontiert. Du hast das wunderbar zusammengefasst, jetzt, was alles auf einem kann zukommen. Das sind alles die Sachen, wo man vielleicht nicht dran denkt oder nicht erwartet, wenn man eine Firma gründet und eine gute Idee hat. Und ja, schön, dass ihr das so stark positiv gewichtet, auch was Chancen gesehen und in dem Sinne weiterarbeitet an eurer Erfolgsstory von Kaitro. Vielen herzlichen Dank fürs Teilen. Kaitro bist nicht nur du, ich habe das eingangs kurz erwähnt, eben deine Partnerin Naomi, wir kennen sie, ihr kennt euch schon lange, eben habt auch gemeinsame Vergangenheit miteinander schon können bestreiten. Vielleicht ein bisschen persönliche Frage diesbezüglich, ist so eine Freundschaft, die an Basis und am Start von einer Gründung steht, ist das eher positiv jetzt aus deiner Erfahrung heraus oder kann das auch Schwierigkeiten geben, je nachdem?
Also von meiner Sicht her ist es extrem positiv. Man hört ja immer, man soll kein Business mit Freunden oder Familie gründen, weil es halt zu Problemen führen kann. Und das ist sicher so. Also wir kennen viele Leute, wo das der Fall war, wo die Freundschaft halt dann während dem Aufbau von einer Firma kaputt gegangen ist, je nachdem. Bei uns ist das nicht der Fall, weil wir einfach von Anfang an, die Freundschaft ist wie zuerst da gewesen. Und wir haben von Anfang an gewusst, wir machen das, solange es uns Spass macht. Das macht uns Spass, solange wir uns gut verstehen. Und uns ist einfach die Freundschaft wie wichtiger als die Firma. Und das klingt jetzt vielleicht krass, aber die Firma würde es nicht geben ohne unsere Freundschaft. Darum umgekehrt wäre es eigentlich auch nicht möglich. Und ich würde, wir sagen auch beide, wir könnten es ohne einander nicht machen. Und darum hat es bei uns, also ich finde es super, um das mit jemandem aufzubauen, wo man gut kennt. Weil es hat sehr, sehr viele Vorteile. Man kann sehr ehrlich miteinander sein, man weiß, wie eine Person reagiert in Situationen, man nimmt es nicht persönlich und so kann man eigentlich auch die Freundschaft vertiefen auf einer anderen Ebene. Und jetzt muss ich auch dazu sagen, es ist natürlich nicht immer einfach. Also wir haben auch schon Diskussionen gehabt, wo wir uns nicht immer 100% einig sind und haben aber auch müssen aktiv daran arbeiten. Aber es, unterm Strich würde ich es jederzeit wieder machen und eben solange die Freundschaft da ist, das ist eigentlich das Wichtigste für uns.
Schön, super, also vielen herzlichen Dank.
Das klingt vielleicht ein bisschen kitschig.
Nein, also ich nehme das auch ab, ich muss das ganz ehrlich sagen, also es kommt sehr, sehr authentisch und glaubwürdig rüber und ihr seid ja auch nicht allein, also ich meine, ihr zwei sind Tröpfe und Herz am Anfang von Kaitro gewesen, aber ihr habt auch ein Team oder jetzt weiterentwickelt und vielleicht können wir dort auch noch kurz drauf schauen, oder jetzt seit dem Start, wie hat sich auch das Team rund um euch herum entwickelt?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind überhaupt nicht allein, das wäre gar nicht möglich. Nein, wir haben ein super Team, wir sind jetzt das 12. insgesamt. Und ja, das hat sich halt langsam entwickelt, aufgebaut, sind mehr und mehr Leute dazugekommen. Natürlich am Anfang haben wir sehr stark müssen nach technischer Unterstützung auch schauen, weil das hat uns gefehlt. Wir haben dann auch nochmal einen Kollegen von der EHL ins Boot geholt. Er war 3 Jahre mit uns jetzt dabei gewesen eigentlich, also fast die ganze Zeit. Und jetzt weiterhin eben eigentlich so das Team ausbaut mit halt Skills und Erfahrungen, wo uns dann auch gefällt haben. Und sind jetzt sehr am Punkt, wo wir wirklich sehr viel so like-minded people um uns herum haben und ja, freuen uns, wenn wir alle wieder ins Büro dürfen.
Schön, super. Also ja. Man sieht jetzt auch natürlich, dass das Team funktioniert um euch und eben so eine Krise jetzt auch als Chance zu erachten, das zeigt auch, dass ihr nicht nur einen positiven Spirit habt, sondern dass ihr auch könnt miteinander arbeiten und funktionieren. Auf eurem Weg habt ihr als Kaitro euch als Team können formieren und ihr seid auch für verschiedene Preise nominiert worden, nicht nur in der Schweiz, sondern auch international. Also dort mal eine ganz herzliche Gratulation, da sind wir auch eine Anerkennung. Jetzt inwiefern helfen euch die Auszeichnungen auf eurem Weg?
So, am Anfang hat es uns sehr geholfen, einfach von dem Netzwerk, das wir können aufbauen können. Einerseits sind Investoren auf einen aufmerksam geworden, andererseits hat man Mentoren und Coaches gefunden oder eben sogar Kunden. Also das sind vor allem so die Preise, die im Bereich in der Hotellerie anerkannt sind, wie der Milestone Award oder auch World Tourism Forum in Luzern. Das hat uns sehr, sehr geholfen in dem Bereich, jetzt vor allem mit Kunden. Und das Gastronomie-Netzwerk ist halt ein Netzwerk, wo viele persönliche Kontakte auch beruht. Also sie reden auch sehr viel miteinander und das hat uns daher eben wirklich geholfen, dass wir die gratis PR eigentlich gekriegt haben. Also muss sagen, wir haben nicht viel bis jetzt in Marketing investieren müssen, zum Glück, weil wir halt auch dadurch das Thema interessant ist und dadurch, dass wir eben eine gewisse einerseits das Thema Food Waste, Sustainability, aber auch AI und Machine Learning, also der Tech-Aspekt und dann noch zwei Gründerinnen, das hat dann gerade irgendwie sehr gut gepasst. Und da müssen wir auch wirklich uns glücklich schätzen, dass wir da so viel Unterstützung gekriegt haben, auch von verschiedenen Zeitungen und Magazinen zum Beispiel.
Absolut. Also ich meine, ich kann verstehen, was du sagst, aber es ist natürlich auch nicht gratis. Also es hat immer auch sehr viel Aufwand hinten dran, sich für die Wettbewerbe auch einzuschreiben. Ich sehe das im Swiss Innovation Challenge. Also ich meine, da kann man nicht einfach einmal eine Bewerbung eingeben und dann vorne zum Pitch anstoßen. Und es ist wirklich auch eine Begleitung, die es braucht. Und in dem Sinne ist es schon auch viel Aufwand. Also ich glaube, man muss das vielleicht auch den Zuhörerinnen und Zuhörern noch erklären. Also das ist nicht so easy. Aber der Aufwand lohnt sich. Also das ist, glaube ich, das, was ich mitnehmen, auch von deinen Aussagen. Oder? Jetzt, wenn du zurückschaust, seit der Gründung von Kaito, eben, es sind sehr viele positive Geschichten gelaufen im Zusammenhang mit eurer Idee, aber es hat natürlich auch grosse Herausforderungen gegeben. Wir haben vielleicht eine schon gestreift mit Covid. Was würdest du als die grösste Herausforderung anschauen, jetzt in der jungen Geschichte von Kaito?
Ja, einerseits eben, wie gesagt, Covid ist sicher eine spannende Herausforderung gewesen oder immer noch. Wir müssen schauen, wie das weitergeht. Aber ich denke, was etwas war, was uns auch ein bisschen unerwartet getroffen hat, ist vor allem die Wichtigkeit vom Team und der einzelnen Mitglieder im Team, wie wichtig sie sind und wie wichtig es auch ist, um die richtigen Leute zu finden. Und dass man da auch sicher sehr viel Zeit investieren sollte und sich Zeit nehmen soll, um so ein Team aufzubauen. Also die Leute, die man schnell einstellt, kommt dann vielleicht auch schnell wieder raus, dass die vielleicht nicht so gut gepasst haben. Das ist uns in unserem Fall jetzt mit unserem ersten CTO passiert, wo wir eingestellt haben. Wir haben ihn nicht gekannt, also online quasi kennengelernt. Er ist dann in die Schweiz gezügelt von England und nach ein paar Monaten hat sich dann wirklich herausgestellt, dass es überhaupt nicht passt. Und damals sind wir halt, wir haben ihm müssen vertrauen, weil er hat das ganze Tech-Wissen mit sich gebracht und das auch wieder mit sich genommen, quasi alles, was er gemacht hat. Und das ist dann halt natürlich ein Learning gewesen, wo wir jetzt hoffentlich eben, seitdem ist es dann natürlich nicht passiert, wir haben dann natürlich davon können lernen. Aber eben so das Team auch zu managen, ich denke, das ist jetzt, wo wir auch ein grösseres Team langsam werden, mehr und mehr ein Thema einfach auch geworden, dass man die Organisationskultur eben auch beibehalten, wie es alle Mitglieder dazu beitragen.
Vielen herzlichen Dank für deinen Insight und für mich ein bisschen Beruhigung, dass das auch in der New Economy und bei Startups genauso gilt. Okay. Perfekt. Wir kommen langsam so ein bisschen in Richtung vom Abschluss. Also da würde es jetzt vielleicht noch kurz darum gehen, ob du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die sich auch um Gründungen interessieren, vielleicht den einen oder anderen Tipp noch mitgeben kannst. Du hast schon sehr viel erwähnt, aber vielleicht, wenn wir da schnell in deine Trickkiste reinschauen, als erfolgreiche Gründerin, was sind Tipps, die du würdest teilen können?
Ja, wir haben viele Sachen gelernt in den letzten, jetzt sind es ja, eigentlich sollte man das machen. Ich glaube, ein Tipp, der jetzt für uns einer der nützlichsten Tipps war, ist, sich zu fokussieren. Den haben wir recht früh gehört von jemandem von der EHL, wo wir noch in der Uni waren. Und das hat uns dann wirklich auch aufs Thema Food Waste so richtig pinpointed. Also am Anfang haben wir recht viel so Waste alles angeschaut und dann uns wirklich auf das fokussiert. Und ich denke, das ist ein guter Tipp war, nicht ein Rad neu erfinden, sondern schauen, was gibt es im Markt, was ist komplementär und wirklich der Teil, wo es noch nicht gibt, wo die Innovation ist, wo man eigentlich sein Core kann machen kann, dass dann sich auf das fokussieren.
Ja, super, ganz herzlichen Dank. Dann kommen wir langsam in Richtung Abschluss. Das ist für mich der heikelste Moment vom Grundsatz her. Das ist, wenn du mir etwas fragen darfst und ich völlig unvorbereitet darf Rede und Antwort stehen. Und von dem her bin ich jetzt gespannt, was dich würde interessieren.
Ja, ich habe gedacht, ich frage dich etwas, wo vielleicht deine Antwort, wo vielleicht der zukünftige Bewerber für das Baselbiet könnte helfen. Auf eurer Webseite seht ihr ein bisschen, auf was ihr eure Kriterien und was der Fokus ist, eben Innovation, Qualität vom Team. Aber was wäre so dein Geheimtipp für eine erfolgreiche Bewerbung?
Ein guter Punkt, also ich denke, es sind zwei Sachen. Auf der einen Seite, du hast es im Verlauf vom Interview auch erwähnt, ich glaube, alle die Elemente, die in einen guten Businessplan hineingehören, die sind für uns extrem wichtig. Und zwar heisst das, dass sich die Bewerberinnen und Bewerber für das 100 für das Baselbiet nicht nur Gedanken über eine Businessidee machen, sondern auch über die Operationalisierung von dieser Businessidee. Und das sind halt am Schluss einfach die Elemente, die in einem guten Businessplan beleuchtet werden. Du hast es auch erwähnt, man kann nicht an alles denken, vom Grundsatz her. Und gewisse Sachen ergänzen sich dann auf dem Weg, wenn man einen Lieferant plötzlich austauschen muss, weil er nicht mehr liefern kann, beispielsweise. Das sind Sachen, auf die muss man können reagieren. Und im Rahmen von einem guten Businessplan hat man sich viele von diesen Überlegungen nicht nur gemacht, sondern sie auch ausformuliert. Also ich finde, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, der zweite Teil, der für uns auch extrem wichtig ist in der Bewerbung, ist, dass man effektiv mit der maximalen Laufzeit von 3 Jahren sich nicht nur Zeit kauft, um sich weiterentwickeln, sondern einen klaren Fokus hat auf den nächsten Schritt, den man möchte machen. Man möchte ja mit dem Kredit für das 100 für das Baselbiet können bewirken, dass man in der ersten Phase Geld bekommt, ohne dass man seine Aktien schon verkaufen muss, also quasi ein bisschen DNA muss verwässern von der Unternehmung und ein bisschen Zeit gewinnt, um einen nächsten Schritt zu machen. Und der Fokus auf den nächsten Schritt, der muss klar ersichtlich sein. Also wenn die Bewerberinnen und Bewerber uns können sagen, hey, in 3 Jahren möchte ich im Fall genau dort sein und das ist mein Plan da und das macht Sinn, hat Hand und Fuß, dann hilft das extrem, um an den Kredit anzukommen. Super. Okay, perfekt. Dann zum Schluss noch die letzte Frage, Anastasia, wo es auch ein um einen Ausblick geht. Oder? Was sind die Pläne mittel- bis langfristig von Kaitro? Woran möchtet ihr euch weiterentwickeln? Und was sind so die Fokusthemen, die ihr jetzt im Moment daran arbeitet?
Ja, in diesem Jahr fokussieren wir uns eigentlich sehr, um eben die Eskalierungsphase zu vorantreiben. Einerseits müssen wir unsere Hardware zertifizieren lassen, damit wir die in Europa können verkaufen können. Also das Ziel ist auch Ende Jahr dann nach Deutschland, Frankreich, Österreich zu gehen. Die Frage ist natürlich jetzt mit Covid, wie sich die Industrie dann dort auch erholt, aber das wäre jetzt im Moment mal noch der Plan. In diesem Jahr fokussieren wir uns auch auf eine Finanzierungsrunde. Die starten wir jetzt im Februar und schauen, dass wir die bis im Sommer hoffentlich dann auch abgeschlossen haben, damit wir uns voll und ganz können auf die Expansion dann konzentrieren können. Und längerfristig haben wir sehr viele Ideen, also auch wie man das Produkt noch ausbauen kann, verbessern natürlich, verschiedene Features für Kunden, also da sind wir voller Ideen und müssen uns eigentlich immer wirklich sehr, sehr daran erinnern, dass man Prioritäten richtig setzt, weil das ganze Team halt in so Ideation Sessions coole Ideen hat, aber da haben wir längerfristig noch viel, viel vor.
Super, perfekt. Aber das klingt auch noch viel Arbeit in dem Sinne. Also wünsche ich euch ganz viel Energie auch auf dem Weg. Behaltet den Spirit unbedingt bei. Der ist spürbar, der kommt wirklich über, ist ansteckend, möchte ich fast sagen. Ja, und in dem Sinne vielen, vielen herzlichen Dank, Anastasia, dass du Zeit genommen hast, heute mein Gast zu sein. Hat mich wirklich sehr gefreut. Und dir, der Naomi und Kaito, in Zukunft alles Gute. Merci vielmals.
Merci vielmals. Schönen Tag.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlichen Dank, dass Sie auch bei der 4. Folge vom Podcast 100 fürs Baselbiet haben können dabei sein. Extrem spannendes Gespräch mit der Anastasia Hoffmann, Gründerin, Co-Gründerin von Kaitro. Sehr tolle Insights dazu und ich hoffe auch, dass Sie den einen oder anderen wertvollen Input aus diesem Gespräch können mitnehmen können. Es freut mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sein können. Wie immer können Sie über mein LinkedIn-Account die Information dann bekommen, wer mein nächster Gast wird sein. Und ich kann Ihnen versprechen, es wird ganz sicher auch wieder spannend und lehrreich sein. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und bis bald. Dankeschön.